Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Reflexe lernen Sie heute zwei Architekten kennen, die genau dann zur Höchstform auflaufen, wenn andere längst schon aufgeben. Für die beiden Architekten Wim und Piet Eckert sind extrem tiefe Budgets beispielsweise kein Hinderungsgrund, um gute Architektur zu machen. Im Gegenteil, viel zu kleine Budgetrahmen nutzen sie als eigentliche Testfälle. In Berlin haben die beiden Zürcher Architekten im noblen Bezirk Berlin-Mitte für bloß 10 Millionen Euro die Heinrich-Böll-Stiftung realisiert, ein siebengeschossiges Bürohaus mit einer repräsentativen Belletage. Karin Salm hat Wim und Piet Eckert in Zürich besucht.
Piet Eckert hat sein Architekturstudium 1994 an der ETH in Zürich abgeschlossen, Wim Eckert ein Jahr später. Und beide haben sie einige Jahre im Büro von Rem Koolhaas in Holland gearbeitet. Vor 10 Jahren haben die Eckerts in Zürich ein eigenes Architekturbüro gegründet. E2A nennen die zwei Architekten ihr Büro.
Wir sind einfach zwei Brüder und das ist vielleicht etwas Seltenes. Zumindest viele Kollegen fragen uns immer wieder, wie das funktioniert, mit zwei Brüdern, mit einem Geschwisterteil zu arbeiten. Bei uns funktioniert das sehr gut. Zwei sind wir, weil wir halt zwei Köpfe sind in diesem Büro, gleichberechtigt. Wir arbeiten eigentlich an allen Projekten zusammen. Und A ist eigentlich das Feld, in das wir beackern, das ist die Architektur. Und so kommt der Name auf einen einfachen Schlüssel.
Ja, wahrscheinlich ist es schon möglich, dass es ein Phänomen dieser Abkürzungen gibt. Das hat ja auch vielleicht irgendwas zu tun mit einer Art, quasi nicht unbedingt in erster Linie den Namen in den Vordergrund zu stellen. Das hat auch etwas mit gewisses Maß an Anonymität zu tun, oder? Ohne aber quasi anonym zu bleiben. Da wahrscheinlich etwas mit multipler Autorenschaft.
Wim und Piet Eckert haben ihr Architekturbüro E2A im aufstrebenden Zürich West eingerichtet, wo die städtebaulichen Entwicklungsschübe schnell und heftig sind. In einem Bürogebäude aus den 60er Jahren haben sie sich eingemietet. Die vielen Fenster erlauben fantastische Ausblicke auf die Limmat. Am liebsten ist den Eckerts der Blick Limmat aufwärts gegen den Strom. Und tatsächlich, die beiden Architekten scheinen den Widerstand zu mögen. Ein unmöglich eng wirkender Budgetrahmen löst bei Wim und Piet Eckert keine Jammertiraden aus. Im Gegenteil, solche Korsetts scheinen ihren Erfindungsgeist zu stimulieren. Für das kantonale Zentrum für Gehör und Sprache beispielsweise mussten sie für wenig Geld 6 Klassenzimmer und 2 Kindergärten erstellen. Weil das Geld dabei nicht einmal für gewöhnliche Wandtafeln reichte, bestrichen die Architekten die Wände direkt mit Tafelfarbe. Sehr zur Freude der Lehrerschaft, mit dieser Lösung hatten sie plötzlich viel mehr Schreibfläche zur Verfügung. Ein Jahr zuvor wurden Wim und Piet Eckert angefragt, ein Sportzentrum zu realisieren, das kostengünstiger sein musste als ein Provisorium. Und dabei selbstverständlich funktional, vandalensicher und ökologisch sein sollte. Statt zu verzweifeln, kalkulierten die beiden kühl, indem nicht alle Gebäudeteile mit demselben Standard ausgebaut wurden. Querfinanzierung nennen die beiden Architekten diesen Trick. In dieser Reflexe-Sendung werden Wim und Piet Eckert noch ausführlich darauf zurückkommen. Zuerst nehmen sie aber erfreut zur Kenntnis, dass in den letzten Wochen vermehrt die ketzerische Frage gestellt wird, ob die Stadt Zürich nicht viel zu teuer baue.
Ja, ich hätte gesagt, dass die Preise oder dieses Thema, das damit in Verbindung steht, nicht unbedingt eben eine Frage der guten oder schlechten Architektur ist, sondern eben wirklich ein Thema, auf welchem Standard man sich befinden möchte oder wo es eben hingeht. Oder? Und ich glaube, je aufwendiger, je technischer die Gebäude Dinge leisten müssen, desto aufwendiger werden sie. Und ich glaube nicht, dass man sagen könnte, alleine, dass man so viel Geld investiert in diese Richtung der Technisierung oder einer Art Hochgerüstetheit der Gebäude, dass sich damit die Architektur notgedrungen auch verbessert oder es nur ein Statement ist eines, sagen wir mal, kulturellen Standards. Ich hätte eher gesagt, es ist eine ganz, ganz kontinuierliche Technisierung unserer Umwelt und unserer Bauten zu verzeichnen, die sich in diesen Kosten niederschlägt.
Ja, die technischen Bedingungen, die an die Gebäude gestellt werden, sind unendlich hoch. Und all diese technischen Bedingungen, die haben dann quasi eine 1-zu-1-Folge in der Kostenentwicklung, bringen die mit sich. Es gibt aber dennoch unglaublich erfrischende Beispiele, die eigentlich mit sehr, sehr, sehr wenig Geld sehr, sehr viel erreichen. Also es ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite muss man dann aber auch wissen, wo man den Hebel ansetzt, um wahrscheinlich auch Gebäude zu machen, die vielleicht weniger technisiert sind, die vielleicht auf eine andere Art und Weise funktionieren, die dann aber auch eine Möglichkeit geben, bestimmte Normen zu unterbieten. Und wenn man bestimmte Normen unterbietet, heißt das ja auch Verzicht, ja, auf das eine oder andere. Und das ist also durchaus möglich, dass man quasi mit, ich sage jetzt mal, plausiblen Budgetsituationen auch Gebäude erstellen kann, die einen sehr, sehr hohen architektonischen Wert haben.
Plausible Budgetsituationen, sagt Wim Eckert, um dann auf ein großes Gebäude zu kommen, das E2A in Berlin realisiert haben. Für 10 Millionen Euro haben die Zürcher Architekten die Heinrich-Böll-Stiftung gebaut, ein Büro- und Konferenzzentrum mit über 7000 Quadratmeter Nutzfläche, und das in Berlin-Mitte, gleich gegenüber dem Deutschen Theater. Von außen gesehen besteht die Heinrich-Böll-Stiftung aus zwei Gebäuden, einem siebengestoßigen Bürohaus mit streng gerasterter Glas- und Aluminiumfassade, mitten hineingeschoben ein nobler Glaspavillon. Diese äußere Zweiteilung widerspiegelt das Innere. Hinter der gerasteten Fassade befinden sich die Büros, im Glaspavillon befindet sich die repräsentative Bell-Etage für Empfänge und Ausstellungen. Und diese Zweiteilung geht sogar noch weiter. Die Büros sind so extrem karg und kostengünstig gebaut, dass sie fast ärmlich wirken. Die Bell-Etage strahlt Üppigkeit aus. Und hier bringt Wim Eckert jene bereits erwähnte Querfinanzierung ins Spiel.
Also das Gebäude ist im Bürobereich so asketisch, um eigentlich quasi die finanziellen Mittel bereitzustellen für die Bell-Etage. Also es gibt eine Art dramatische Kostenverteilung, ja, von etwas, was eher quasi Werkstattatmosphäre hat, zu etwas, was eher quasi repräsentative Atmosphäre hat.
Aber wir haben natürlich auch einen Auftraggeber natürlich auch gehabt, der das explizit gefordert hat. Also schon beim Wettbewerb war klar, wie kann man 7.500 Quadratmeter für 10 Millionen Euro bauen. Und wenn man aus der Schweiz kommt, weiß man schon, dass man im europäischen Kontext günstiger bauen kann, oder? Weil auch andere Marktverhältnisse oder andere Leistungsfähigkeiten vorhanden sind, als das in der Schweiz der Fall ist. Aber ein derartiges Kostendruck ist nicht mehr zu lösen, indem man konventionell versucht, einen Kostenhorizont durch ein bestimmtes Gebäude durchzudeklinieren. Das schafft man dann nicht mehr. Also man muss eigentlich quasi explizit neue Wege gehen, um es überhaupt realisierbar zu machen, ohne zu sagen, es ist einfach viel zu wenig Geld. Und also in dem Kontext muss man das sicherlich lesen. Der zweite Punkt, der auch sehr, sehr bestimmend war, ist, dass das natürlich nicht einfach ein Dienstleistungs- oder ein Bürogebäude ist, sondern es ist das Bürogebäude einer politischen Agentur, kann man sagen, oder einer politischen Stiftung, die der Grünen Partei nahesteht. Und die haben sich natürlich auf dem Platz Berlin nicht nur behaupten müssen, sondern auch formulieren müssen. Und wie formuliert man etwas, wenn man natürlich an die Konrad-Adenauer-Stiftung denkt oder an andere Stiftungen, die eine Art Polit-Establishment vielleicht formulieren? Wie kann man dort eben mit solchen Begriffen wie Werkstatt, politischer Werkstatt, Diskussionsebene, eine Plattform, bei der man sich trifft, Inhalte schaffen in dem Berliner Kontext, die auch eine Form haben und eine Gestalt haben. Das war natürlich auch ein ganz entscheidender inhaltlicher Punkt bei der Böll-Stiftung.
Man kann jetzt schon sagen, wenn sie mehr Geld gehabt hätten, dann würden möglicherweise die Büros dort anders aussehen, also dass die Diskrepanz nicht so...
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ohne die extreme Ökonomie der Mittel, die überhaupt die Ausgangslage war, hätten wir wahrscheinlich so ein Konzept gar nicht entwickelt. Wir hätten vielleicht ein anderes Konzept entwickelt für die Darstellung und die Gestaltwerdung dieser Stiftung. Aber durch das natürlich eben diese Bedingungen eben auch Teil einer kulturellen Aufgabe sind, Öffentlichkeit, ein öffentliches Gebäude zu entwickeln, das mit so einem vielleicht auch Paradox von Ambition und Budget dasteht oder mit so einem extremen Widerspruch, brauchen wir methodisch andere Instrumente, um Architektur zu formulieren, als dass wir sagen, wir beginnen wie ein alter Uhrenmacher, diese mit dem schönen Boden und mit einem unglaublich ausgeklügelten Werk und einer sehr, sehr edlen Hülle. Das reicht nicht mehr gedanklich, um Architektur dann formulieren zu können.
Aber das ist schon eine Form fast der Hirnakrobatik, die Sie hier gemacht haben in Berlin, sage ich mal. Oder vielleicht auch ein ganz neues Selbstverständnis der Architektur und auch der beruflichen Tätigkeit. Weil ich mag mich einfach erinnern, viele Architekten finden ja, was im Großen irgendwie toll ist, muss es auch im Kleinen sein, dass sich das so eins zu eins spiegelt, oder? Und das wäre ja, was Sie jetzt in Berlin gemacht haben, etwas ganz anderes. Es sind zwei eindeutig ganz unterschiedliche Teile. Sie haben das, glaube ich, gesagt, Sie hätten die Belle Etage quer subventioniert.
Ja, ich glaube, das hat schon was mit dem zu tun, was der Pick gesagt hat, also dass diese Totalkohärenz eines Gebäudes hinsichtlich der Anforderungen des Bauherrs gar nicht mehr gerecht werden kann. Das hat also etwas mit dem Bewusstsein zu tun, dass quasi eben so Architektur eine Art verhandelbare Situation hat. Oder? Und man muss mit dem Bauherrn diese Verhandlung, man muss bereit sein, diese Verhandlung führen zu können. Und das heißt aber auch, dass man quasi Modelle entwickeln muss, die eine Basis sind, an dem eben das Gebäude nicht kollabiert, wenn am letzten Detail nicht der letzte Zacken fehlen würde. Ne? Also das ist eine andere Art, die Architektur zu denken, und sie ist nicht unbedingt eine Architektur, die sich nicht ums Detail kümmern würde, ja? Aber sie hat eine andere Hierarchie. Es wird einfach definiert, was ist wirklich wichtig, was sind heilige Kühe, die man nicht schlachten kann, und wo gibt es Spielraum innerhalb dieser Architektur. Und das hat sicherlich etwas mit einer quasi Reflexion zu tun, wie die Bedürfnisse sind oder wie die Möglichkeiten sind, überhaupt Architektur zu erstellen.
Jetzt haben Sie über die Hierarchie gesprochen. Jetzt steht diese Heinrich-Böll-Stiftung ja in einer doch ziemlich prominenten Lage in Berlin, Berlin-Mitte, gleich gegenüber des Deutschen Theaters. Und dieses Gebäude hat ja eine große, große Eleganz und erinnert irgendwie ganz wahnsinnig an Mies van der Rohe. Liege ich falsch oder richtig?
Ja, das hat schon was. Also das Genmaterial ist schon eindeutig darauf zurückzuführen. Die Referenz zu Mies hat eine konzeptionelle, architektonische Faszination, die wir dich teilen in der Auseinandersetzung mit der Arbeit von Mies, indem wir viel aus dem Material von Mies benutzen, um quasi hypothetisch eine Architektur zu formulieren, die quasi sich befreit von Architektur. Also das sind jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber durch das wir quasi mit dem Material von Mies arbeiten, befreien wir uns von dem Zwang, in jedem Moment immer wieder über Architektur nachdenken zu müssen, weil es einen Zustand eingenommen hat, von Architektur befreit zu sein, weil es nicht mehr zu hinterfragen ist, oder? Und die Kombinationsfähigkeit, die dabei entsteht, miesische Elemente oder eben ein Farnsworth-Haus mit dem Seagram-Gebäude zu kombinieren, indem das Seagram-Gebäude später die hohe Repetition und Ökonomie des Bürogebäudes wird und das Farnsworth-Haus die ausladende Geste einer Belle Etage, einer hohen Lyrik, einer Art Repräsentanz des großen Aufenthalts, das sind eigentlich ein Testanordnungen gewesen, dieses Gebäude zu kontrollieren und zu entwickeln. Und aus diesem Genmaterial natürlich ist die weitere architektonische Ausarbeitung dann entstanden. Also es ist sicherlich kein Zufall.
Und Sie nennen das Genmaterial. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist so eine Art Gencode, oder? Das ist so eine Art quasi. Das ist eigentlich ein sehr schöner Punkt. Man beschäftigt sich eigentlich über eine Konstellation. Man unterhält sich eigentlich über Konstellationen, Konstellationen von Gebäudetypologien. Und dann mit dem quasi Material von Mies van der Rohe befreit man sich von dieser quasi Detailversessenheit, weil das Detail dort schon so erhaben ist, dass wir gar nicht mehr über das Detail nachdenken müssen. Also das ist wie eine Art Hilfskonstruktion, eigentlich ein sehr schöner, quasi so eine Art intellektueller Shift, um sich eigentlich mit Architektur beschäftigen zu können, ohne dass man sich die ganze Zeit über den formalen Ausdruck der Architektur beschäftigen muss. Es ist wie eine Art Befreiungsschlag, weil man auf der einen Seite Respekt zeigt, aber auf der anderen Seite neu montiert, oder? Und quasi auch ein sehr, sehr modernes Mittel oder modernistisches Mittel, die klassische Montage eigentlich zum Zug kommen lässt. Aber das Interessante, was dabei entsteht, ist, dass es nicht nur ansatzweise eine Art historische Referenz ist, sondern quasi komplett sich von dem eigentlich loslöst. Und das ist eigentlich das, was uns dabei interessiert. Das ist so eine Art Serie, die unabhängig von Aufträgen einfach im Büro vor sich hin läuft. Ja, ich weiß nicht, es gibt unterdessen vielleicht irgendwie 15 solche Art Missiology-Collagen. Ob die jemals quasi wieder in so einen Kontext auftauchen, wie jetzt die Heinrich-Böll-Stiftung, sei dahingestellt, ist aber auch nicht unbedingt die Ambition dieser Collagen. Das ist mehr das Entdecken von Potenzialen.
Jetzt haben Sie das Wort Testfall gebraucht und ich glaube, das haben Sie ganz am Anfang im Zusammenhang mit dem Geld, mit den Budgets auch genannt. Also dass so ganz knappe Budgets möglicherweise zu ganz neuen Lösungen führen. Wie haben Sie das eigentlich gelernt? Weil ich könnte einfach mal sagen, so ganz enge Budgets klingen ja fast auch so nach Mission Impossible. Das fassen wir erst gar nicht an. Da ist so wenig Geld, eben 10 Millionen Euro für 7.000 oder 7.500 Quadratmeter Nutzfläche, oder? Völlig unmöglich. Aber da müssen Sie das ja irgendwo wie mal erlernt haben.
Gut, ist natürlich schon also der Werdegang von uns beiden, durch das wir natürlich beide an der gleichen Schule studiert haben, interessanterweise im gleichen Atelier zusammen immer gearbeitet haben und dann am Schluss auch lange genug bei Rem Koolhaas gearbeitet haben. Das ist natürlich auch eine Geschichte, bei der man lernen muss, in einem anderen Kontext, internationaleren Kontext, eben mit dieser Frage umzugehen. Also wir sind also nicht nur heimische Architekten, die eigentlich immer nur diesen Zustand hier erlebt haben, sondern eben auch ganz explizit andere Zustände kennengelernt haben, bei dem es eigentlich auch zumindest im früheren Werk von Rem Koolhaas extrem dieses natürlich auch gefordert war. Ich denke da an die Kunsthalle in Rotterdam, die zu Budgets vielleicht von einem Fünftel oder von einem Sechstel pro Quadratmeter gegenüber Bregenz gebaut wurde. Ja? Also so etwas. Und ich glaube, das hat natürlich schon einen Eindruck hinterlassen, den man nicht verschweigen muss. Interessant ist es sicherlich, dass wir bei der Böll-Stiftung das wirklich zum ersten Mal explizit so auch ausprobieren konnten, weil wir interessanterweise ähnliche Bedingungen vorgefunden haben, die uns daran nicht nur erinnert haben, sondern bei denen wir in unseren ersten Praxisjahren wirklich auch geformt wurden, mit solchen Problemstellungen umzugehen und quasi nicht dogmatisch vor seinem Selbstbild der Architektur zu scheitern, sondern Strategie und Verhandlungen heranzuziehen, zu sagen, wie schaffe ich das, was normalerweise unter normalen Konventionen nicht erzielbar wäre.
Ist das auch zu verstehen als Kritik jetzt an Architekten und Architektur oder Bauherren hier in der Schweiz?
Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das letztendlich eine Kritik eines Zustandes sein müsste. Aber es ist eher proaktiv gesprochen für uns die Möglichkeit zu erkennen, wie man auf Dinge reagiert, die eben heute Realität sind. Und nicht, dass man sagt, wie auch immer die Realität sich formuliert, ich habe so und so gelernt, das ist das Prinzip eines Kulturkreises, das dekliniere ich so durch und durch oder ich lasse es sein. Also uns hat diese Position eigentlich viel, viel weniger interessiert. Also letztendlich ist es nicht unbedingt ein Thema der Kritik, sondern ein Thema des Diskurses, sich darüber zu überlegen, was möglich sein soll und was eben nicht möglich sein soll. Und das gehört, glaube ich, in einen gesunden Kulturkreis, bei dem man über Architektur und Städtebau nachdenken muss, was eben möglich wird und was nicht möglich ist, wenn man gewisse Konventionen nicht aufbrechen soll.
Ja, ich glaube, es ist mehr das Nachdenken über Möglichkeit als über das Thema des Problems. Also ich glaube, es hat so bis in die 80er Jahre ist die Architektur, auch wenn man das historisch anschaut, immer der Problemlöser gewesen. Es hat funktionale Probleme gegeben, hat es das gegeben, etc. Und ich glaube einfach, dass ganz, ganz wichtig ist, und vielleicht ist das auch etwas, was man in Holland auf eine bestimmte Art und Weise gelernt hat, ist, dass es mal prinzipiell architektonisch keine Probleme gibt. Also das Budget als solches ist kein Problem. Es ist einfach Teil einer Bedingung. Man könnte auch jetzt sagen, das ist einfach Teil des Kontextes, in dem man operiert. Und wenn das Budget quasi dermaßen eng gefasst ist, ist das eine Herausforderung, sich wie in einem unglaublich engen Korsett hinsichtlich der kontextuellen Situation zu bewegen. Also das eine oder das andere ist nicht Mehrwert, sondern es sind alles quasi Bedingungen, die es dann ermöglichen, Architektur zu machen. Also von dem her ist es vielleicht mehr so ein Bewusstsein, dass gute Architektur nicht in Abhängigkeit von einem Budget arbeitet. Im Gegenteil, das Fatale ist immer quasi Architektur sehen zu müssen, die mit einer unglaublichen Budgetreichtum eine Art architektonische Armut produziert. Und ich glaube deshalb, das ist viel mehr ein Anreiz. Ist viel mehr ein Anreiz. Und man hat da auch nicht unbedingt jetzt Berührungsängste oder irgendwie das Gefühl, es sei nicht machbar.
Das Unmögliche möglich machen, E2A arbeiten ganz ohne Berührungsängste und entwickeln aus paradoxen Kombinationen aus Budgets und Ambitionen überraschende, aber auch nachvollziehbare Lösungen. Nicht nur rigide Budgets sind für E2A gewinnbringender Ansporn. Auch die Diskussion über energieeffizientes und nachhaltiges Bauen birgt das Potenzial für schlaue Lösungen, denen eine sorgfältige Analyse zugrunde liegen.
Es ist ganz ein interessantes Phänomen, dass man mit dem politischen Druck, nachhaltig sich zu entwickeln, auch eine ganze Reihe von Randerscheinungen entdeckt, die nicht unbedingt förderlich sind für das, was man sich dabei erhofft als Architekt. Zum Beispiel, dass dieses Thema der Nachhaltigkeit eigentlich extrem technokratisch heute zu bewältigen versucht, indem man unendliche Checklisten und Excel-Listen und Verhältnismäßigkeiten anstellt, eben einmal mehr versucht, den Standard in den Vordergrund zu schieben und nicht unbedingt das Resultat. Also wenn man das vergleicht mit insgesamt der Entwicklung in Europa, dann ist die europäische Entwicklung vom Standard deutlich zurückliegend gegenüber dem Schweizer ökologischen Standard oder energetischen Standard. Aber gleichzeitig entdecken wir, dass in Europa nur das Resultat gefordert wird, möglichst CO2-neutrale Betriebssituation zu erzielen, aber den Weg oder die Lösung offen gehalten wird gegenüber der Schweiz, bei dem eigentlich geradezu explizit überall Standards und sowie Einweglösungen nachgewiesen werden müssen. Und das ist extrem innovationsfeindlich. Und ich finde, auch nachdem man ja nicht nur in Architekturkreisen das auch sehr stark kritisiert hat, ist interessant, dass jetzt das neue Minergie-Label zur Überraschung vieler plötzlich genau auf das eingeht und nichts anderes ist als die Belegung einer primären Energieziffer, wie das in Europa der Fall ist. Das heißt, hier wird nicht mehr gefordert, wie viel was, welche Zentimeter zu sein hat oder wie groß eine Fensterfläche wo, auf welcher Exposition zu sein hat, sondern die Innovation einer Lösung soll ein Resultat evolvieren und das soll bemessbar und belegbar sein. Und da sind wir schon auf einem besseren Weg, ein offeneres System zu etablieren, das letztendlich einmal mehr eine große Chance ist für die Architektur, weil der Architekt hat diese Fäden in der Hand, diese Konzeption der Nachhaltigkeit mit in seine Architekturkonzeption einzudenken. Es ist nicht mehr ein Zusatz, sondern es ist längst ein Teil des Ganzen geworden.
Also müsste man fast sagen, von den Normierungen, von denen Sie gesprochen haben, die Standards, dass die Labels, ich nenne es mal so, oder vereinfacht, dass Labels auf die Länge eigentlich den Architekten unbotmäßige Korsetts auferlegen und möglicherweise schuldig sind, dass schlechte Architektur entsteht, wenn man sich nur an diese Labels hält? Oder ist das jetzt sehr verkürzt von mir?
Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen so polemisiert, dieses Thema. Aber es ist natürlich schon so, dass eine Label-Zertifizierung bestimmte Normen mit sich bringt, also das Einhalten von bestimmten Normen. Und das Einhalten von bestimmten Normen ist eigentlich immer ein Widerspruch hinsichtlich einer Innovation, weil eine Innovation eigentlich per Definition eigentlich immer versucht, quasi bestimmte Normen außer Kraft zu setzen, um quasi einen Benefit zu generieren. Also ja, auf der einen Seite stimmt das, aber auf der anderen Seite ist nicht Label-zertifizierte Architektur primär schlecht.
Ja. Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, bei dem man quasi über die Formulierung des Labels quasi quasi das Resultat vorwegnimmt, wird sich merklich umdrehen, indem das Label nun hinter den neuen Lösungen hinterher antizipiert. Und das ist eine gute Tendenz, weil dann eigentlich die Lösungen frei bleiben. Es ist aber einfach klar, dass die Politik das Label braucht, um ihre Resultate quasi zu dokumentieren. Also diese Form des Drucks nach Nachhaltigkeit ist ein Politikum natürlich und das ist wichtig und das braucht man als Abzeichen, als Trophäe, nicht unbedingt als Architekt, sondern letztendlich dessen, der es bestellt hat. Und glaube ich, ist sicherlich ein Zeitphänomen, das nicht hinweg zu diskutieren gibt.
Jetzt für Ihre Arbeit, wenn wir von den Korsetts gesprochen haben, also quasi eben geringe Budgets spornen Sie an für innovative Lösungen, müsste man ja auch sagen, ganz rigorose Labels müssten Sie eigentlich anspornen, entweder die zu umgehen oder irgendwie auszutricksen.
Das ist genauso. Also wir haben jetzt ein Projekt, an dem wir am Arbeiten sind, in dem wir eigentlich nichts anderes machen als eine Art Enttechnisierung eines Gebäudes. Also wir versuchen eigentlich ein Gebäude zu machen mit möglichst wenig Technik. Und wenn die Technik eingesetzt wird, dann wird sie eigentlich so eingesetzt, wie zum Beispiel in der Heinrich-Böll-Stiftung quasi als Querfinanzierung zwischen Büro und Belletage gibt es jetzt in diesem Projekt eine Querfinanzierung zwischen unterschiedlichen Energieverbrauchern oder Energieproduzenten. Das ist eigentlich eine ganz interessante Angelegenheit, dass eigentlich dieses relativ inflationär benutzte Wort der Nachhaltigkeit eigentlich in eine Art neues Feld überführt wird, in dem eigentlich die Stadt mit ihrer Hybridität des Programms eigentlich eine Nachhaltigkeit bzw. eine Energieeffizienz evoziert. Und das ist natürlich eine sehr, sehr innovative Haltung, die hat etwas mit einem kulturellen Auftrag von Gleichzeitigkeiten oder nebeneinander zu tun, aber gleichzeitig auch mit dem quasi Einsatz der Technik, die für die Etablierung des Programms notwendig ist als Energiequelle.
Ja, und das Standard steht gar nicht mehr im Vordergrund. Im Vordergrund steht dann, ein Gebäude zu entwickeln, das CO2-neutral ist. Die Standards, die kommen dann gratis mitgeliefert. Wir sind dann eigentlich auf einem anderen Niveau dort.
Es ist gar nicht mehr um dieses Standard kümmern. Das ist eine Art Windschatten.
Ja, das ist ein Windschatten.
Also als würden Sie irgendwie mit dem Flugzeugträger durchs Meer wühlen und hinten ist einfach alles flach. Oder? Also so kommt es einem dann vor. Also diese Label-Zertifizierung, das ist...
Das ist dann nicht mehr ein Problem. Ja. Das kommt mit sich.
Diese erwähnte Gleichzeitigkeit finden Wim und Pete Eckert in der Stadt. Und so eröffnet gerade die Dichte der Urbanität neue Horizonte, neue Möglichkeiten, auf die Energie- und CO2-Fragen schlaue Antworten zu finden. Das Projekt, von dem Wim und Pete Eckert hier am Schluss in Reflexe gesprochen haben, ist ein Baufeld in der sogenannten Europaallee in Zürich, in einer enormen Überbauung zwischen dem Hauptbahnhof und der Langstrasse. Das Nebeneinander von Wohnungen, von Detailhandel, viel Gastronomie und Büros nutzen E2A als Energietransfer nach dem Motto, was der eine nicht braucht, ist für den anderen von Nutzen. Wenn die Gastronomie also viel Kühllast braucht, produziert sie gleichzeitig viel Wärme. Und genau diese Wärme transferieren E2A in die Wohnungen. Dieses Baufeld, das 2016 bezugsbereit ist, soll nicht nur CO2-neutral sein, sondern als autarkes, enttechnisiertes Gebäude funktionieren. E2A sind zwei Architekten, die jede Mission Impossible sportlich und ausgesprochen klug anpacken, die althergebrachte Attitüden und Gewohnheiten über Bord werfen und das alles im Dienste einer guten, frischen Architektur.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.